Zu dem Wort, das Albert Janssen eben gesagt hatte, einen Hinweis, möchte ich doch ergänzen. Ich finde es gut, ich finde es auch notwendig. Die europäische Flagge mit den 12 Sternen gerne oder oft nur ausschließlich auf Maria abgedacht oder eingeordnet. Ich ergänze dazu, dass die 12 Sterne und die blaue Farbe gleicherweise auch für das Freimaurertum steht, dass die 12 Sterne und das Blau insofern für Freimaurer stehen und Rom und Freimaurertum, das ist eine vollzogene Ehe, dass im 19. Grad der Freimaurer, der Hochgrad Freimaurerei im 19. Grad der Pontifex initiiert wird, der Pontifex im Freimaurertum, und bei der Initiation die Anwesenden einschließlich des Vorsitzenden eine blaue seidene Binde um den Kopf tragen mit 12 Sternen, goldenen Sternen darauf. Wir sehen also, dass die 12 Sterne nicht allein ein Symbol für die Maria ist, sondern auch für das Freimaurertum. Und die Flagge steht deswegen sowohl für Maria als auch für das Freimaurertum. Die Ehe ist geschlossen und wir wissen nun, wer hinter dieser Flagge und seinem Entwurf steht. Soweit noch. Die Struktur der Wachturmorganisation, Lehrpunkte und Methoden. Wir könnten auch überschrieben haben, wer sind Jehovas Zeugen. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen, ich tue das gern, betone, dass der Vortrag keine Abwertung irgendwelcher Personen ist. Diese Personen, Jehovas Zeugen, die an unseren Türen kommen, sind Verführte. Von ihren Lehren und Botschaften können wir nur eines lernen, ihren Eifer, nicht ihre Lehre. Es muss gewarnt werden vor ihnen, die Botschaft widerspricht der Heiligen Schrift und den Worten Jesu. Die Lehre muss als das wirklich zitiert und erklärt werden, als das, was ein prominentes Glied der Wachturmführung einmal sagte. Raimund Frenz ist der Neffe des letzten Präsidenten gewesen. Er ist zu unserer Zeit ausgestiegen. Wir haben kurzen Kontakt gehabt, 1980. Und er war in der Wachturmführung mit tätig, erkennt also die Wachturmführung von innen und von außen. Er war auch beteiligt, die falschen Lehren mit aufzubauen, die Bibel zu manipulieren. Er hat den Mut besessen, in seinem Buch Der Gewissenskonflikt das auch ganz offen zuzugeben. Und er sagt in dieser Schrift auf Seite 322, diese Lehre muss nicht nur in Frage gezogen werden, sondern sie muss als das bloßgestellt werden, was sie wirklich ist, als eine gottentehrende Lehre. Die Wachturmgesellschaft als eine ideologische Organisation. Der Begriff Ideologie muss hier verstanden werden, richtig eingeordnet werden, und es trifft hier besonders auf die Wachturmstruktur zu. Professor Beierhaus hat den Begriff Ideologie wie folgt definiert. Sie trägt zutiefst die Ideologie. Das Gepräge einer Heilsbotschaft ist wesensmäßig seetheologisch, also als Retter erscheinend, ausgerichtet. Die großen Verheißungen der Ideologien konzentrieren sich in den Grundbegriffen Gerechtigkeit, Friede, Einheit. Dahinter steckt eine Gesetzlichkeit, ein ideologischer Nomismus, eine Sollerfüllung und der unaufhörliche Ruf zu immer neuen Aktivitäten, und zwar im Kadavergehorsam gegenüber dem unantastbaren Gesetz der Ideologie. Ihr Lieben, das war jetzt weit ausgeholt, aber es ist nachzuhören dann. Aber die Definition ist so treffend für diese Organisation, dass ich sie hier doch einbauen musste. Drei Hauptpunkte bzw. Begriffe wollen wir hierbei herausstellen. Das Gepräge einer Heilsbotschaft, die Sollerfüllung und Leistung und der Kadavergehorsam. Wie sieht das praktisch aus? Gibt es hierzu authentische Aussagen oder Formulierungen der Wachturmgesellschaft? Ja, und zwar folgende. Gepräge einer Heilsbotschaft kommt in der Wachturmausgabe vom 1.11.54 zum Ausdruck. Zitat: Es kann nicht zu sehr betont werden, dass wir die theokratische Organisation anerkennen müssen. Wenn Leben eines Menschen von einer bestimmten Handlungsweise abhängig ist, sollte er ihr mit Freuden folgen, selbst wenn sie, weil er sich demütigen muss, seinen Stolz verletzt. Dies gilt besonders in Bezug auf die Anerkennung der theokratischen Organisation und ihre Art des Wirkens unter der Hand Gottes. Das ist im Grunde eine pervertierte Heilsbotschaft. Die Wachturmorganisation erwartet eine demütige Haltung im Sinne eines Kadavergehorsams. Zur Sollerfüllung so viel, die Leistung, die die Wachturmgesellschaft erwartet. Der Vollzeitdienst, das ist also ein Dienst in der Organisation, der vollberuflich ausgeführt wird mit einem Geld, Unterhaltung, wo man nicht von Leben und Sterben kann. Aber der Vollzeitdienst ist eine Elitearbeit und ist eine Elite in der Organisation der Zeugen Jehovas. Von ihnen wird nun gesagt, beziehungsweise als Ansporn, diesen Dienst zu leisten. Der Vollzeitdienst ist nichts für faule Leute. Von einem Diener Gottes, der allgemeiner Pionier ist, wird erwartet, dass er im Jahr etwa 1000 Stunden dem Predigtdienst widmet. Sogar Blinde und Gelähmte finden an diesem Tempo Gefallen. Ihr Lieben, das ist eine Spritze, die da ausgeteilt wird. Da geht man in die Knie. Was wollen denn die Armen tun, die jetzt nicht können, die aber möchten? Die kommen in eine Situation, eine psychische Situation, die Zerbruch, Fuß und bis nicht selten zu Selbstmorden führt und geführt hat. Es heißt weiter hier, was geschieht aber nun mit jenen, die keinen Dienst von Haus zu Haus leisten? Und hier gibt die Wachturmgesellschaft eine ganz klare Antwort im Wachturm vom 1. Oktober 70. Zitat: Wird man unverzüglich bestraft, wenn man nicht predigt? Nein. Dennoch kann jemand, der sich weigert, die gute Botschaft vom Königreich zu predigen, genauso der Eingang in Gottes Königreich verwehrt werden wie einem Ehebrecher, einem Homosexuellen oder einem Mörder. Frage, wer möchte sich denn so einstufen lassen? Wenn ich keinen Dienst tue, dann stehe ich auf der Ebene eines Ehebrechers oder eines Homosexuellen. Also, wenn ich dort nicht eingestuft werden möchte, dann geh du von Haus zu Haus und verkündige die Wachturmbotschaft. Dass hier von Leistungsdruck die Rede ist, das kann nicht bestritten werden. Denn wie gesagt, mit einem Ehebrecher oder Homosexuellen möchte wohl niemand auf eine Stufe gestellt werden. Das ist moralischer Predigtzwang. Zum Kadavergehorsam. nach Ansicht der Wachturmgesellschaft hing das Leben eines Zeugen Jehovas vom totalen Gehorsam gegenüber der Organisation ab, vom Schritthalten mit ihr. Und wer sich ihren Anweisungen nicht unterordnet, muss die Versammlung verlassen. Ein Zeuge Jehovas versteht darunter unmissverständlich den Verlust des eigenen Lebens, wie ich das gestern schon kurz erklärte. Hier einige akzentuierte Wachturmzitate. Hört die einmal gut an, wie viel Diktatur und Brutalität dahinter steht. Es ist gebieterische Pflicht, dass jene, die in der neuen Welt der Gerechtigkeit leben wollen, mit der neuen Weltgesellschaft Schritt halten müssen. Leben bedeutet Schritt halten mit einer Organisation. Ein anderes Zitat: Daher ist der Wille des Sklaven, das ist die sogenannte Wachturmführung, die Leitung in Brooklyn, nennt sich der treue und verständige Sklave. Daher ist der Wille des Sklaven der Wille Jehovas. Rebellion gegen den Sklaven ist Rebellion gegen Gott. Merken Sie die Ebene, die hier eingenommen wird, die Gottgleichheit. Ein weiteres Zitat: Gottes Wort, die Bibel, ist ein Buch, das Organisation lehrt. Es veranlasst und ermutigt uns auf jegliche Weise, die theokratische Organisation dem eigenen Ich voranzustellen, sie anzuerkennen und sie durch dick und dünn loyal oder sich loyal an sie zu halten. Absoluter Gehorsam gegenüber menschlichen Einrichtungen. Eine Zusammenfassung dieser Zitate lautet dann: Jehovas Zeugen verkünden und verbreiten eine christlich verbrämte Botschaft, die in dem Mammutverlag der Wachturmgesellschaft erdacht und gedruckt wurde. Leistungszwang und absoluter Gehorsam sind die Stärke dieser Glaubensgemeinschaft. Jetzt etwas über die Organisation und die Struktur, wie allgemein ideologische ausgerichtete Bewegungen, Strömungen, kann man auch die Wachturmorganisation symbolisch mit einer Pyramide vergleichen. Die Pyramidenstruktur ist ein Symbol für ideologische Bewegungen. Die Spitze ist der Präsident in Brooklyn, die Führung, die nächsten Untergebenen sind Komitees. Dann ist das ganze Werk weltweit aufgeteilt in Zonen. Dann geht es weiter in Zweige, dann geht es weiter in Bezirke, in Kreise, in Versammlungen, in Versammlungsbuchstudien. Die Pyramide beginnt also mit dem Präsidenten, dann sind die Komitees, dann beginnen weltweit die Zonen, Europa etc., dann die Zweige, die Nationen, Schweiz, Italien, Deutschland, und dann die Zweige unterteilt in Kreise und dann die Kreise unterteilt in Bezirke und so weiter. Sie sehen, die Aufteilung ist funktionell, sie ist gut überlegt und durchdacht, so dass, wenn Brooklyn den Finger rührt, dann ist es in kürzester Zeit bis in die unterste Basis hinein registrierbar und wird registriert. Von dem Lehrsystem muss gesagt werden, es ist ein sogenanntes geschlossenes Lehrsystem. Das heißt, und die Erfahrung haben viele von euch schon gemacht, wenn man mit einem Zeugen Jehovas spricht und man erwidert ihm mit unserem Argument irgendetwas, dann hat er sofort ein Gegenargument. Und wenn wir dann nochmal ein Argument dagegen setzen, hat er schon wieder ein Argument bereit. Wir können die Argumentation, die der Zeuge, mit der er kontert, die können wir gar nicht abdecken. Das geht so schnell bei ihm. Und auf überall oder für alles hat er eine Antwort. Das ist auswendig gelernt, das ist Systemschulung. Wenn man überlegt, dass Jehovas Zeugen in ihren Schriften nur im Frage- und Antwortstil arbeiten, das heißt, die Publikationen sind so aufgebaut, dass in der Fußnote die Frage gestellt wird und im Abschnitt drüber, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 2, dann der Abschnitt durchgelesen wird und die Frage findet man dann natürlich im Abschnitt. Die unterstreicht man rot oder grün oder blau. Und beim Wachtumsstudium, dann heißt es dann Frage 1, wird vorgelesen und dann bitte, dann werden die Finger gestreckt und jeder kann nur diese eine Antwort geben. Es gibt keine andere Antwort. Und jeder glaubt, wenn er diese Antwort gegeben hat, das war richtig, was ich gesagt habe. Er konnte nichts anderes sagen. Wenn zur gleichen Zeit am Nordpol und Südpol, zur gleichen Zeit das Wachtumsstudium durchgeführt wird, zur gleichen Zeit die Frage gestellt wird, die Frage 1 oder 10, dann gibt die gleiche Antwort am Nordpol und am Südpol. Das ist Einheit, das ist uniform. Und das ist die Einheit, mit der diese Organisation im Gleichschritt marschiert. Deswegen funktionieren sie auch so gut. Da sind sie stolz drauf. Aber sie haben noch nicht gemerkt, dass es nicht der Geist Gottes ist, der sie führt, sondern der Geist Brooklyns. Dieses fortwährende Lehr- und Lernprogramm macht Menschen unkritisch. Wenn man einmal auf die Pferde gesetzt ist, das dauert im Durchschnitt 10 bis 15, maximal 20 Stunden kontinuierlich abgelaufen. Jemand, der sich bereit erklärt, mit Zeugen was zu studieren, der ist nach dieser Zeit in etwa eingespult und wartet auf die nächste Information und geht dieser Information nach. Ich weiß das ja aus Erfahrung, ich habe es ja gestern erklärt, es ist uns genauso gegangen. Es gibt keine Alternative, deswegen können wir nur den Menschen raten und von denen ihr wisst, dass sie mit Jehovas Zeugen studieren. Sie sollen es nicht versäumen, eine Alternative herbeizuziehen, eine Person, die sich in der Schrift auskennt, die dann sagt, gut, was Sie da gesagt haben, darf ich eine zweite Antwort dagegen setzen, dass der Interessierte die zwei Seiten hört, dass er unterscheiden kann, was sagen Jehovas Zeugen, was sagt die Schrift. Das wäre wichtig, wer das erlebt und das wäre eine Frage, wenn der Zeuge Jehovas kommt, ja, eine Alternative und die Person, die mit den Zeugen Jehovas studieren möchte, die sollte wissen, Vorsicht, da ist noch etwas anderes. Seit 100 Jahren verkündet die Wachtumgesellschaft ihre Fehlprognosen. Seit 100 Jahren korrigiert sie immer wieder erneut das, was sie vorher verkündet hat. Das tut sie auf ganz schlichte und billige Weise, indem sie die Bibel missbraucht. Nicht gebraucht, sondern missbraucht. Und zwar mit Sprüche 4, Vers 18. Ihr könnt euch den Vers gut merken. Das ist das der Generalschlüssel der Wachtum-Ideologie, der Wachtum-Lehre. Sprüche 4, Vers 18 sagt, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das heller und heller wird, bis es voller Tag ist. So lautet der Text, Sprüche 4, Vers 18, vielleicht etwas anders in anderen Übersetzungen, aber aus diesem Text machen wir was Zeugen Folgendes, die sagen, wenn wir heute eine Wahrheit, in Anführungsstrichen, verkünden, eine Parole, eine These rausgeben, die wir vielleicht in einem Jahr oder zwei oder zehn Jahren korrigieren müssen, dann kommt der Text drüber, das Licht wurde heller und wir haben eine neue Erkenntnis darüber gewonnen, das andere ist dann vergessen. Das heller werdende Licht wird stets als zunehmende Erkenntnis interpretiert und damit kann jede veränderte Lehrmeinung als heller werdendes Licht interpretiert werden. Ihr Lieben, mit diesem Text, da führt die Organisation seit 100 Jahren Menschen in die Irre. Und die hängen an diesem Text und die lassen es sich nicht sagen. Die Bedeutung, wenn man den Text im Zusammenhang, im Kontext liest, sagt er etwas ganz anderes. Wahrhaftig wandern Jehovas Zeugen in dieser Organisation bedingt durch falsches Bibelverständnis ständig im Dunkeln. Wir empfehlen den Zeugen, wer die Gelegenheit hat, er sollte ihnen sagen, Vorsicht, der Vers 19 ist eine große Warnung an alle. Man sollte nicht nur den Vers 18 lesen, sondern auch den Vers 19 mit hinzuziehen. Wir haben ja einen Bibeltext, den möchte ich kurz einbauen, der uns zeigt, wie die Wachturmtheologie sich Standbeine verschafft, Säulen verschafft, die dann aber sehr brüchig werden. Hier ist es der Text aus Johannes 17, Vers 3. Jehovas Zeugen benutzen diesen Text als Standbein, aber was sie daraus machen, das werdet ihr gleich sehen. Der Text Johannes 17, 3, ich muss sagen, ist einer meiner Lieblingstexte geworden, weil ich das nach meinem Sturz in die Tiefe erfahren durfte, dass Gott sich erkennen lässt und wir von ihm erkannt werden. Das ist wohl der Kerngedanke. Johannes 17, 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott erkennen ist nicht unser Verdienst. Gott erkennen ist unverdiente Güte und Gnade. Wir haben es nicht verdient, aber Gott schenkt uns die Gnade. Er erkennt uns vor Grundlegung der Welt und er macht uns zu seinen Kindern, nicht weil wir ihn gesucht haben und ihn gefunden haben, sondern weil er uns gefunden hat. Dieser Grundgedanke aus Johannes 17, Vers 3 wird bei den Zeugen Jehovas total verdorben und umgekrempelt. Sie sagen hier, ich würde noch vorweg schicken, im griechischen Text wissen wir, dass es gerade drei Worte sind, die umgesetzt lauten, dass sie erkennen dich. Das wäre jetzt grammatikalisch korrekt wiedergegeben aus dem Neuen Testament. Ina Ginoskosinse, drei Worte im Griechischen. Ich bin kein Griechischkenner. Ich habe das nur aus der Interlinearübersetzung. Nicht, dass ich hier etwas vortäusche. Aber diese drei Worte benutzen wir als Zeugen und machen daraus einen ganzen Roman. Sie schreiben in ihrer Bibel, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzter Kenntnis in sich aufnehmen, über dich, den allein wahren Gott, und über den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist Bibelverdrehung. Die Schrift sagt, dass sie dich erkennen. Denke an das Beispiel von Petrus. Christus fragt, was sagt denn ihr? Die Leute erst sagen das und das. Was sagt ihr denn, wer ich bin? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Und was war spontan die Antwort von Jesus? Das hat dir Fleisch und Blut nicht geoffenbart, sondern das hat dir mein Vater im Himmel gesagt. Das spontane Erkennen, das ist, was Johannes 17, 3 meint. Dass sie dich erkennen. Und dieses Erkennen, wissen wir ja, dieses Erkennen aus dem Hebräischen abgeleitet, liebende Zuneigung. Adam erkannte sein Weib. Das Wort Yada, diese liebende Zuneigung, die Gott zu den Menschen, zu seinem Volk hat. Im Ezekiel lesen wir das des Öfteren. Dieses Erkennen, dieses liebende Zuneigen, das ist doch das Schöne in dem Johannestext. Und was haben Jehovas Zeugen draus gemacht? Fortgesetzter Kenntnis in sich aufnehmen. Wie lange denn, ihr lieben Zeugen? Wie lange muss ich denn die Erkenntnis in mich aufnehmen, um erlöst zu werden? Ein ganzes Leben lang. Und dann sterbe ich und weiß noch nicht, dass ich erlöst bin, ob ich erlöst bin. Der Akzent ewiges Leben ist nur durch fortwährendes Studieren der Wachturmpublikation zu erkennen. Ewiges Leben durch fortgesetztes Studieren. Das ist eine Katastrophe. Ich möchte hier an der Stelle doch ein Dokument vorlesen. Damit ihr einen Eindruck bekommt, wie Jehovas Zeugen getrimmt werden, wie sie verführt werden, wie sie in die Zange genommen werden. Es gibt zwei Klassen bei den Zeugen, eine für die himmlische Herrlichkeit, eine für die irdische Herrlichkeit. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Jetzt leben noch 8.000 für den Himmel, die anderen sind schon oben, 144.000 sind es nur, der Himmel ist geschlossen, kommt niemand mehr rein. Und die anderen, die unten bleiben müssen auf der Erde, denen steht Folgendes zu. Ihnen wird gesagt, Aus diesem Grunde, ich blende das ganz kurz noch ein, aus diesem Grunde werden Sie, die also auf Erden bleiben müssen, weder jetzt noch zukünftig gerechtfertigt oder gerecht gesprochen. Das trifft nur für die 144.000 zu. Die große Volksmenge wird der Herr keine Veränderung ihrer Natur von der menschlichen zu einer geistigen durchmachen und benötigt daher keine Rechtfertigung durch den Glauben. Ihr Lieben, das ist antichristliches Vokabular. Darüber können wir noch einiges sagen, aber die Zeit reicht dann leider nicht aus. Das Sprechen mit Jehovas Zeugen, solche Thematik, solche Themen zu sprechen, ist immer wieder schwierig. Ich möchte euch dazu Folgendes sagen. Sie können mit dem Zeugen Jehovas die Bibel gemeinsam lesen, Wort für Wort und Zeile für Zeile. Dann versteht er das nicht. Warum nicht? Weil wir eine andere Sprache sprechen. Bruder Belotti wird es am besten wissen. Er weiß, was es bedeutet, mit vielen Sprachen umzugehen, dass man in einer Sprache denken muss. Und wir sprechen in einer Sprache, die Jehovas Zeuge nicht verstehen, obwohl wir das gleiche Vokabular haben. Und deswegen ist es ein Schlüssel im Umgang mit Jehovas Zeugen. Langsam sprechen, wiederholen lassen, erklären lassen das Wort, wie er den Begriff versteht. Denn ihr werdet staunen, wenn wir sagen Jesus und er sagt Jesus, dann ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Jesus ist für Sie der Erzengel Michael, ein erschaffener Engel. Für uns ist es Gott, Sohn Gottes, gezeugt, einziger Gott. Das ist ein Unterschied. Jesus allein reicht da nicht aus. Also wenn wir über Jesus sprechen, dann müssen dem Zeugen Jehovas die Frage stellen, ja, wie, was verstehst du unter Jesus? Und dann erst können wir fortfahren, mit ihm zu diskutieren. Es ist also nicht so ganz einfach, den Text zu sagen, ja, wir sprechen vom Herrn, der weiß überhaupt nicht, wer das ist. Der weiß gar nicht, dass Jesus sein Herr ist. Für ihn ist Jehova der Begriff. Die Hülle, diese Hypostase will ich sagen, die sich selbstständig, für sie selbstständig, dieser Name Jehova ist für sie wie etwas selbstständig Existierendes. Sie wissen gar nicht, dass es der Gott ist, der sich in Jesus geoffenbart hat und auf uns zukommt. Das begreifen sie nicht. Schwierig. Deswegen hat das Thema Trinität mit ihnen fast indiskutabel. Wir kommen auf Technik, Vorhersagen der Zeugen Jehovas, unsichtbare Wiederkunft Christi wurde vorhergesagt, das Millennium der Menschheit wurde vorhergesagt, der Begriff diese Generation wurde viele, viele Male umgebaut. Ich habe dazu eine Broschüre jetzt gemacht, was Jehovas Zeugen aus dem Begriff Genia im Griechischen, diesen Text Matthäus 24, 34, was sie daraus gebaut haben, Jahre, Jahre lang, bis jetzt haben sie den Begriff im November 1965 im Wachturm endgültig eliminiert und haben die Zeugen in die Wüste geschickt. Bis dahin haben sie gesagt, Generation geht von da bis da, ist so und so lang und dann läuft sie aus und dann immer wieder erneut Hoffnung erzeugt und nun ist die Generation endgültig zu Ende. Über Zeugen gehen ohne Kompass in die Wüste. Das ist schlimm. Da müssen wir ihnen helfen. Und es gibt viele Aufbrüche unter den Zeugen zurzeit, die sich an diesem Begriff jetzt stören und die wach werden und sagen, was ist jetzt los? Und viele begreifen es nicht. Ich habe neulich noch in Rheinfelden und in Lörrach, wer das nicht weiß, Nähe Basel und so, einen Zeugen über das angesprochen. Ich gehe gerne, ich begrüße Sie gerne, aber ich darf mir nicht vorstellen, er ist ehemaliger, sonst gehen Sie weg. Und ich frage dann, was gibt es Neues und so weiter. Und dann sagte mir dieser alte Bruder, alt in meinem Alter, sagte mir, ja, wir wissen sehr wohl, dass wir eine neue Lehre haben. Die Generation, dieses Thema ist jetzt beendet. Ja, merkt ihr nicht, dass ihr jetzt in die Wüste geschickt werdet, dass ihr im Grunde doch gar keine Hoffnung mehr habt? Nein, das sehen Sie so nicht.
Sie haben schon Hoffnung. Jehova macht die Sache schon. Und dann habe ich ihnen eine kurze Botschaft erklärt, dass sie verloren sind, wenn sie Christus nicht als Herrn und Heiland bekennen. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der genannt wird, in welchem wir gerettet werden. Das ist der Name Jesus und nicht Jehova. Und dann ist die Teilnahme am Abendmahl, das müssten Sie doch mindestens überlegen, dass Christus selbst gesagt hat, wer mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt, hat kein Leben in sich. Nehmt ihr jetzt am Abendmahl teil oder nicht? Nein, dann könnt ihr kein Leben haben. Das sind so viele Dinge, da können wir stundenlang drüber reden. Es ist ein Drama. Die Termine von 1874, unsichtbare Wiederkunft Christi, wurde von Präsident Russell damals ganz groß verkündet, mit absoluter Sicherheit, traf aber dann nicht ein. Wurde dann 1914 weiter verkündet und weil es wieder nicht funktionierte, dann muss es eben unsichtbar sein. Also unsichtbar. Und dann lässt sich die Sache, weil man es nicht weiter kontrollieren kann, rechnerisch bestimmen. Nicht? Mit 2520 Jahren, tak, tak, tak. Ich kann es jetzt nicht erklären, es führt zu weit. Aber man löst das Problem rechnerisch. Und dann stimmt es auf, ja genau, also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Christus muss da sein, weil das Jahr 1914 in ihrem Rechenexempel ganz genau aufgezeichnet ist. Termin 1914, dann Termin 1918, Auferstehung. Wie kommt es zu Terminangaben? Das sind reine Rechenexempel, reine Rechenspiele. Und immer wieder, wenn es nicht funktioniert, und es hat ja noch nicht funktioniert, welcher Text wird dann eingesetzt, ihr Lieben? So ist es, 18, Sprüche 4, Vers 18, wird dann eingesetzt, das Licht wird immer heller. Und damit kommen wir auch bei diesem Begriff Generation, das Gleiche. Wen meint Christus mit dem Begriff, der viele Male geändert wurde? Begriff Generation wendet Christus auf jene Personengruppe an, die zur Zeit seiner Wiederkunft auf Erden leben. Diese Generation wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel sehen. Und die Ereignisse, die Christus seinen Jüngern nannte auf dem Ölberg, die bis zu seinem Kommen sich ereignen müssen. Für Jehovas Zeugen ist das prophetische Spannungsmoment, dieses Warten, die Ereignisse, die wir ja auch jetzt beobachten, und wer einen Blick dafür hat, für die Zeichen der Zeit, der ordnet diese Zeichen der Zeit heute, besonders Europa, die Entstehung Europas, ordnet sie sicherlich richtig ein. Aber wer den Blick dafür nicht hat, wer die Schrift nicht kennt, geht an diesen Dingen vorbei. Jehovas Zeugen sind, wie ich vorhin schon sagte, ohne Kompass jetzt in die Wüste entlassen. Am Montag sprechen wir über dieses Thema, Montagnachmittag sprechen wir über das Thema ausgehend. Ich kann es hier nicht weiter behandeln. Die Konsequenzen dieser totalen Irritation sind für Jehovas Zeugen nicht abzusehen. Die Älteren unter ihnen resignieren, sie sind jetzt ohne Hoffnung. Die ältere Generation unter den Zeugen, die hat immer gewartet, doch zu Lebzeiten möchte Harmagedon kommen, damit sie dann überleben können in die neue Welt, in das Paradies, wo sie große Tomaten pflanzen und ernten können und Tomaten. Schaut euch die Publikationen an bei den Zeugen. Das ist immer nur große Ernte, Frucht. Große Früchte werden gern, das wunderbares Paradies. Das ist die Illusion, die den Zeugen seit 100 Jahren immer wieder mit auf den Weg gegeben wird. Und daran richten sie sich auf. Und das ist ihnen jetzt genommen. Die Generation erlebt es nicht mehr, die jetzt lebt. Sagen Sie. Es ist an uns die Frage gerichtet, ihr Lieben. Wenn wir einmal vor unserem Herrn stehen, und er würde uns fragen, wie oft hast du einen Zeugen am Bahnhof stehen sehen oder an einem Kaufhaus an der Ecke stehen sehen und bist nicht auf ihn zugegangen und hast ihm nicht die Botschaft verkündet, weil du Angst gehabt hast, er könnte dir etwas sagen, was du nicht weißt. Ich sage diesen Satz, wenn Jehovas Zeugen nicht angesprochen werden von uns, von wem denn? Wie sollen sie denn zum Herrn finden? Wie sollen sie denn zur Wahrheit finden, wenn wir ihnen die Wahrheit nicht erklären? Das setzt aber einiges voraus. Persönliches Studium. Persönliche Argumentation. Ich muss meine eigene Lehre interpretieren können, zumindest. Und muss dem Zeugen erklären können, was es bedeutet, erlöst zu werden. Welcher Weg dorthin führt. Das ist das Mindeste, was wir können, wenn wir den Zeugen was ansprechen wollen. Das Thema Bibel, die Bibel der Zeugen Jehovas ist verdorben von einem Okkultisten und Spiritisten, Johannes Gräber. Nicht die ganze Bibel, aber wesentliche Faktoren finden sich in der Wachturmübersetzung. Ich denke besonders an Johannes 1, Vers 1. Mit diesem Text berufte die Wachturmgesellschaft in ihrer eigenen Literatur auf Johannes Gräber, dem Spiritisten, ehemaliger katholischer Geistlicher, ist nach Amerika gegangen. Und Johannes Gräber gibt in seinem Buch, in seinem Neuen Testament, im Vorwort selbst zu, dass er das Neue Testament, sein Neues Testament, medial und okkult übersetzt hat. Seine Frau hat ihm teilweise als Medium dabei geholfen. Und wir haben den Text, der im Johannes 1 behandelt wird, von Gräber in der neuen Weltübersetzung wurde er genau übernommen, der an der Stelle dann sagt, ist euch vielleicht bekannt, im Anfang war das Wort und das Wort war ein Gott. Jawohl, das hätte kommen müssen. War Gott, nicht ein Gott. Und hier haben wir dieses Problem. Da ist die Trinität kaputt gemacht. Ein Gott, ja, wie denn? Gibt es zwei Götter? Nein, das ist ein Mächtiger. Ein Mächtiger. Ist Jesus nicht Gott? Nein, er ist nur ein Mächtiger. Als Sohn Gottes gezeugt, ja erschaffen, ja auch gezeugt. Man fährt zweigleisig. Man benutzt zwei griechische Verben, unterschiedliche Verben und setzt sie dafür ein. Also Christus ist bei ihnen sowohl erschaffen als auch gezeugt. Wiewohl wir auch in der Neuen Weltübersetzung Texte haben, die ganz deutlich sagen, Christus, der Sohn Gottes, ist Gott. Nicht? Denke an 1. Johannes 5,20. Das ist in der Neuen Weltübersetzung nur ein Fall. Wir hätten eine ganze Menge, weit über 50 Bibelstellen aufzuzählen, die gefälscht sind. Nur noch ein Beispiel vielleicht hier. Matthäus 4, Lukas 4. Texte, wenn du Gottes Sohn bist und nicht, wenn du ein Sohn Gottes bist. Hier merken wir den feinen Unterschied. Der unbestimmte Artikel versucht immer wieder die Trinität kaputt zu machen, die Gottheit Jesu kaputt zu machen. Johannes 4, Vers 3 und 6, Lukas 4, Vers 4. Christus ist nicht ein Sohn Gottes unter vielen, sondern er ist der Sohn Gottes. Das ist ein Unterschied, müssen wir den Zeugen sagen. Dann das Beispiel im Neuen Testament der Neuen Weltübersetzung der Bibel der Zeugen Jehovas ist über 237 Mal der Name Jehova eingesetzt. Der gehört dort überhaupt nicht hin. 237 Mal der Name Jehova im Neuen Testament ist ein Unsinn. Das geht nicht, denn die Botschaft lautet, wie wir das ja auch noch behandeln werden, im Römer 10, Vers 13, wer den Namen Jehovas anruft, oder? Wer den Namen des Herrn anruft, und hier ist in der Neuen Weltübersetzung ebenfalls der Name Jehova eingesetzt. Total falsch, bewusst falsch. Das sind Faktoren, die uns geläufig sein müssen, wenn wir mit den Zeugen sprechen. Wir wissen, dass in der Schrift, in Vers 10, heißt, dass der Name Herr für uns bedeutet, Herr ist Christus, Römer 10, Vers 13, nicht Vers 10, Römer 10, Vers 13. Und es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel als Jesus, der uns Rettung bedeutet. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Auch das sind Schriftstellen, die wir uns merken wollen. Gott ist geoffenbart in Jesus Christus. Denke an Philipper 2, Verse 6, 9 und 10. Lest sie bitte nach. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub erachtet, Gott gleich zu sein und so weiter. Wir sehen, die Gottheit Jesu ist in der Schrift deutlich angezeigt. Wir wollen den Zeugen was helfen, dass sie nicht sagen, es gibt keinen dreieinigen Gott. Wir wollen ihnen helfen, dass sie nicht sagen, Jesus ist nicht Gott, sondern wir wollen ihnen klar machen, Jesus ist Gott. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht nur eine wirksame Kraft, sondern er ist Person, die dritte Person der Trinität. Jehovas Zeugen sagen, es ist nur eine wirksame Kraft. Christus wurde nicht erschaffen, sondern er wurde gezeugt. Eine Hölle gibt es in der Tat. Jehovas Zeugen glauben nicht daran. Das macht ihnen auf der anderen Seite auch ihre Entscheidung etwas leichter. Wenn sie begreifen, dass es in der Tat eine Hölle gibt, und es gibt so viele Schriftstellen des Neuen Testaments, die das unmissverständlich zeigen. Christus hat so oft davor gewarnt. Nein, sie glauben es nicht. Für sie ist Tod nicht Existenz. Das heißt, wenn du gestorben bist, dann besteht nichts mehr. Deine Persönlichkeit ist nicht mehr da. Die ist bei im Gottesgedächtnis wie ein Backrezept, das dann neu erstellt wird, und dann ist der Kuchen wieder fertig. Das ist eine Methode, eine Denkmethode, die ist uns heute, also mir heute, unbegreiflich, dass ich es einmal denken konnte und so gedacht habe. Kinder kommen nicht in den Himmel. Warum nicht? Das will ich noch kurz vorlesen. Kinder kommen nicht in den Himmel. Das heißt dort in einer Schrift, du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Wie viele kommen in den Himmel, ist die Frage. Da diejenigen, die in den Himmel kommen, über die Erde herrschen sollen, werden es geprüfte und bewährte Nachfolger Christi sein. Das bedeutet, dass kleine Kinder, die nicht die Gelegenheit hatten, während eines jahrelangen christlichen Dienstes völlig geprüft zu werden, nicht in den Himmel aufgenommen werden. Das ist die Lehre der Zeugen Jehovas. Wir setzen hier den Zeugen Jehovas Matthäus 18, Vers 2 und 3 und 19, Vers 14 hin. Was sagt Christus dort? Lasst die Kindlein zu mir kommen, denn Zeugen gehört das Reich Gottes. Ne? Diesen Text setzen wir dann dagegen. Also wir sehen hier nur bruchstückhaft, blitzlichtartig, welche Lehren Jehovas Zeugen verkünden und verbreiten. Wie viel Zeit haben wir noch?
Viertelstunde.
11 Uhr.
Bitte?
Jetzt ist 11 Uhr.
Eine Viertelstunde.
Noch? Ja? Dann machen wir eine Sprachexperiment, ein Experiment, wie kann man mit Jehovas Zeugen die Bibel betrachten. Nur an diesem einen Text wollen wir das tun. Und wir notieren uns den 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1 mit, möchte euch bitten, dass ihr hier euch gute Notizen macht, nicht viele, aber doch einige Punkte merkt, weil es eine Methode ist, wenn sie überhaupt bei den Zeugen ankommt, dann nur so. Haben wir 1. Johannes 5, Vers 1. Mit ganzen zwei Zeilen können wir dem Zeugen Jehovas sagen. Punkt 1, hast du hier die ganze Botschaft der Schrift? Punkt 2, wenn du diese Botschaft nicht verstehst, verstehst du die ganze Heilige Schrift nicht. Der Text, wir machen das so, wir stellen uns das jetzt richtig vor. Es klingelt an unserer Tür und da stehen zwei Personen. Zeugen Jehovas. Da freuen wir uns. Endlich, jetzt kommen Sie bitte rein. Wir sprechen miteinander. Aber unter einer Voraussetzung, Ich stelle Ihnen eine Frage. Darf ich das? Ja, bitte. Sie nehmen Platz. Haben Sie Ihre Bibel dabei? Natürlich. Nehmen Sie sie doch zur Hand und schlagen Sie mir doch einmal gemeinsam 1. Johannes 5, Vers 1 auf. Wollen wir das gemeinsam betrachten? Ich bin gespannt, was Sie darüber denken. Das ist so der Stil. Sie haben beide aufgeschlagen. Für mich ist der Zeuge, hat immer den Namen Meier. Ich sage, Herr Meier, lesen Sie doch bitte mal die ersten Zeilen vom Vers. Er liest, in seiner Bibel steht übrigens, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Punkt. Nicht weiterlesen. Und dann schauen wir uns an, haben Sie den Text richtig verstanden, Herr Meier? Der kann jetzt ja nicht wissen, was ich meine, und das ist etwas verunsichert. Herr Meier, eine Frage an Sie. Lesen Sie bitte noch einmal ganz langsam und ich interpretiere. Er fängt wieder an. Jeder, der glaubt, Herr Meier, was stand dort? Jeder, der glaubt. Noch einmal. Jeder, der glaubt. Ah ja. Herr Meier, lesen Sie bitte weiter. Herr Meier liest. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Herr Meier, glauben Sie, dass Jesus der Christus ist? Ja, natürlich. Dann lesen Sie bitte den Schluss. Der ist aus Gott geboren. Herr Meier, dann sehen wir uns im Himmel wieder. Erstaunt. Nein. Wir kommen ja nicht in den Himmel. Herr Meier, wieso nicht? Nein, da kommen nur die 144.000. Herr Meier, Moment. Lesen Sie bitte das erste Wort noch einmal. Jeder, der glaubt. Herr Meier, nicht 144.000. Jeder, der glaubt. Und dann haben Sie mir bestätigt, was hier geschrieben steht, Herr Meier, das glauben Sie doch. Ist doch Wort Gott. Ja, dann lesen Sie noch einmal. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Glauben Sie das? Da ist das Problem. Und was ich vorhin sagte, nehmen wir nicht an, wenn wir gemeinsam lesen, Sprachvermögen. Ne? Wir sprechen die Sprache der Schrift. Und die kennt er nicht. Er liest sie zwar, ich höre zwar den Franzosen sprechen, aber ich weiß nicht, was er sagt. Und er hört hier von uns, jeder, der glaubt und so weiter, der ist aus Gott geboren. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind aus Gott geboren, er aber nicht. Er versteht es nicht. Wie war das Experiment, Herr Meier? Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wenn Sie glauben, dass Jesus der Christus ist, sind Sie entweder aus Gott geboren oder Sie glauben nicht, dass Jesus der Christus ist. Sie glauben dann, was Ihnen Ihre Wachturmorganisation lehrt. Das ist der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wollen wir uns das merken? Ist ganz einfach. Ja.